Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Journalist und als Korrespondent viel mit Russland zu tun gehabt hat, immer noch zu tun hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Thomas Franke.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Das russische Verteidigungsministerium hat uns aktuell für diese Sendung einen neuen Anlass geliefert. Es gibt Meldungen der Nachrichtenagentur DPA und AP. DPA formuliert vorsichtiger als AP, dass al-Baghdadi, der Chef des IS und andere hochkarätige IS-Führer bei einem russischen Luftangriff ums Leben gekommen sind. Quelle ist das russische Verteidigungsministerium. Wie schätzen Sie es ein?
Ich bin da immer sehr vorsichtig bei solchen Meldungen. Also Militär ist überhaupt, wenn sie in Kriegssituationen etwas melden, klar. Und dann bei russischem Militär sowieso, zumal der Todesfall ja nun schon mehr als 2 Wochen her sein soll.
28. Mai, das ist das Datum, das die Russen genannt haben. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, das Verteidigungsministerium wird sich doch überlegen, so eine Meldung rauszugeben, weil die Gefahr, sich zu blamieren, wenn es nicht stimmt, ist schon relativ groß.
Die ist groß, aber man muss sich fragen, warum jetzt zum Beispiel?
Sie sehen mich verwundert, ich habe keine Erklärung.
Ich habe auch keine Antwort, ich höre es ja auch gerade. Also okay. Die Meldung ist ja noch nicht alt, nicht? Aber da muss man mal gucken, wo es herkommt und warum.
Ansonsten ist Putin jemand, der generell viele Anlässe liefert, weswegen man sich mit Russland beschäftigen könnte. Fangen wir mit dem Montag an, Nawalny, Oppositionspolitiker, Verhaftung, 30 Tage Haft.
Das ist ganz spannend, weil das auch direkt mit dem anfangenden Confed Cup und der Fußballweltmeisterschaft zu tun hat. Das ist ähnlich wie in Sochi. Nawalny wird festgesetzt für die Zeit, in der so ein Sportwettbewerb stattfindet.
Ja.
Gleichzeitig wird die Meinungsfreiheit etwas ausgesetzt, die Bewegungsfreiheit. Journalisten bekommen Schwierigkeiten zu recherchieren. Sportjournalisten dürfen nur über Sport berichten. Die Ausländischen, die einreisen für so ein Fußballereignis wie den Confed Cup oder in einem Jahr dann die Weltmeisterschaft. Ja. Das ist das gleiche Muster, was bei Sochi auch angesetzt wurde.
Aber ist es besonders klug, sich so restriktiv zu verhalten, wissend, dass plötzlich viele westlichen Journalisten im Land sind, die genau darüber schreiben werden?
Ich glaube, dass die russische Regierung und Propaganda an dieser Stelle einen Mechanismus benutzt, der mit der Art, wie westliche Medien berichten, zu tun hat. Also Sportreporter wollen ja auch ein schönes Land zeigen, ein positives Land zeigen. Ja. Und die werden also auch viele versuchen, das so hinzubekommen. Und in vielen Sendungen ist diese Art von Kritik ja auch gar nicht gefragt. Das läuft ja meist in Zeitfunksendungen oder ausgesuchten Sportprogrammen und Zeitungen. Und nicht unbedingt überall. Und darauf setzt dieser Mechanismus, glaube ich.
Die russische Regierung, die russische Staatsführung setzt sehr auf die optische Wirkung auch des eigenen Präsidenten, weshalb der immer auch im Fernsehen auftritt. Jetzt war wieder diese jährliche Bürgersprechstunde. Haben Sie sich's angeguckt?
Ich habe es mir angeguckt gestern und auch gestern schon mal drüber geredet im Radio. Und ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass man hier eine direkte Reaktion auf die Proteste und auf Nawalny sehen konnte.
Ja.
Denn im Grunde genommen, am Anfang ging es mit vielen Wirtschaftsfragen los, aber Putin hat sich dargestellt als quasi der gute Herrscher und hat den Beamtenapparat, die Gouverneure einen nach dem anderen fertig gemacht und der Korruption bezichtigt. Und da ist was ganz Spannendes zu sehen, denn das System genießt keine große Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung.
Außer Putin als Person.
Außer Putin als Person. Dabei ist er die Spitze des Systems. Ja. Aber das kriegen die gut hin und das ist eine Kontinuität. Der Zar ist gut, die Beamten sind schlecht. Das gab es schon früher.
Dieser Confed Cup, den Sie gerade angesprochen haben, morgen geht's los, sportlich von zweifelhaftem Wert, aber natürlich auch eine Prestigeveranstaltung für dieses Land, das in Russland welchen Stellenwert hat? Was denken Sie?
Jedes internationale Sportereignis hat in Russland einen hohen Stellenwert zurzeit. Sei es die Formel 1, natürlich die Olympiade in Sochi vor 3 Jahren.
Ja.
Und so auch die Fußball-WM und andere Sportereignisse, die Putin nach Russland geholt hat in der letzten Zeit. Und es sind ja mehr. Putin oder dieses Regime ist ja gut vernetzt in den internationalen Verbänden. Das heißt, ja, eine Bedeutung ist da. Fußball ist definitiv nicht das, was die Russen aufs Sofa lockt und vor den Fernseher unbedingt. Also da gibt es andere Sportarten, natürlich Eishockey, aber auch Langlauf, Leichtathletik und so
aber
weiter, das
hat
einen höheren Stellenwert.
Auf der anderen Seite, Fußball ist global gesehen natürlich die Sportart Nummer 1. Entsprechend groß wird auch das mediale Interesse sein. Generalprobe für 2018 unter, ich vermute mal, zwei Kriterien. Erstens, wie stelle ich mich, wie stelle ich das Land, das Regime dar? Und zweitens, wie ist es um die Sicherheit bestellt?
Das ist eine spannende Frage, das werden wir sehen. Ne? Also das Land ist eigentlich sehr sicher, auch dadurch, dass ziemlich hemmungslos überwacht wird.
Mhm.
Oder dass man das kann zumindest und da keinerlei Schamschwellen oder Gesetze dagegen stehen. Schauen wir.
Auf der anderen Seite, dass natürlich ein solches Sportereignis entsprechend gesichert werden muss, steht, denke ich, außer Frage. Und stellen Sie sich mal diesen Prestigeverlust für Russland vor, wenn bei einer Fußball-Weltmeisterschaft in irgendeinem Stadion eine Bombe hochgeht.
Das wäre furchtbar. Oder in einer Metro in Moskau oder so etwas. Aber die Unsicherheit ist schon da. Ich meine, Russland hat ein paar durchaus hausgemachte Terrorgebiete, aber auch von außen reingetragene Terrorgebiete, gerade im Nordkaukasus.
Ja, Tschetschenien.
Tschetschenien ist relativ ruhig, dank Kadyrov, aber Dagestan zum Beispiel oder auch Kabardino-Balkarien, die grenzen an Tschetschenien an, sind durchaus Republiken, in denen es so ein Wechselspiel zwischen jungen Menschen und Sicherheitskräften gibt. Und man weiß ja nie, wie sich das so aufschaukelt, dann, wenn es Antiterroroperationen gibt, die ein halbes Jahr ein ganzes Tal durchkämmen oder so etwas. Ja, da radikalisieren sich Leute ja auch.
Denken Sie, die russischen Sicherheitsbehörden, die ja da auf jahrzehntelange Erfahrungen zurückgreifen können, die haben das im Griff?
Ich vertraue denen nicht.
Warum nicht?
Das Land ist sehr groß und Russland hat sehr, sehr viele IS-Kämpfer oder sehr, sehr viele IS-Kämpfer kommen aus Russland, aus diesen muslimischen Republiken.
Mhm.
Die kommen ja irgendwann auch wieder. Und so eine Stadt wie Moskau zu kontrollieren, schafft, glaube ich, nicht mal der KGB, der auch jetzt FSB heißt. Ja. Ich erinnere mich an Sochi, da bin ich in die Metro gestiegen und da stand so eine Tasche rum und ich habe keinen gesehen, der zur Tasche gehört und bin automatisch wieder ausgestiegen und habe gemerkt, ich bewege mich in der Stadt mit einer Aufmerksamkeit, die eigentlich für eine normal zivilisierte Großstadt nicht adäquat ist. Kurz vorher waren in Wolgograd zwei Bomben explodiert, eine in einem Bus, eine im Bahnhof. Das war nur wenige Wochen vorher. Und die Anspannung ist dann schon, also ich habe die Anspannung zumindest bei mir selbst gemerkt. Und das ist natürlich bei so Ereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft auch ganz klar wahrscheinlich da bei den Leuten.
Kann man es irgendwie an einem Zeitraum oder an einem Zeitpunkt festmachen, wo Sie die russische Seele entdeckt haben für sich?
Ich weiß gar nicht, ob es diese russische Seele gibt. Ja, das ist so ein Begriff, so ein Mythos. Ich kann auch nicht sagen, dass ich das entdeckt habe. Also ich fand es immer sehr, sehr spannend. Das war eigentlich die Motivation, dahin zu fahren. Jetzt keine Liebe zu Russland, das ist
genau. Okay.
Oder so eine Russophilie, aber ich fand es einfach journalistisch also immer eine Herausforderung.
Dann frage ich andersrum, was hat Sie an Russland interessiert? Was fanden Sie konkret spannend?
Die Umbrüche natürlich, ja. Also als ich anfing in Russland, war die Sowjetunion gerade weg und Russland war endlich unabhängig.
Aha.
Und es gab nichts zu essen, es gab Strom, es war eine fürchterliche Situation Anfang der 90er, erinnern sich ja wahrscheinlich sehr viele dran, Lebensmittel, Kartenschlangen und
Gorbatschow
so weiter. Jelzin war noch nicht so richtig gesettelt, die Oligarchen und Mafia hat das Land unter sich aufgeteilt, es war schrecklich, die Leute haben gelitten, es gab zwei wahnsinnige Inflationen, haben alles verloren, die Leute. Und das ist natürlich für einen Reporter total spannend. Und ich habe ein bisschen DDR mit aufgearbeitet, Anfang der 90er. So, und dann kommen wir ins Mutterland des Ganzen, ja. In dieses schwarze Loch Russland, Sowjetunion, Moskau. Für mich als jemand, der in den 70ern, 80ern aufgewachsen ist, war das natürlich auch so ein Mythos. Du sagst immer, den Brezhnev da stehen mit den Panzern davor und solche komischen alten Männer und so. Und da konnte man jetzt hinfahren, da konnte man sich frei bewegen. Wir sind einfach in den Kindergarten gegangen, haben gesagt, wie geht's denn so? Und die Leute haben spannende Geschichten erzählt und wir haben sie aufgeschrieben und gesendet.
Dann kam irgendwann, dann war Jelzin irgendwann weg und dann kam Putin und hat das Land in welcher Art und Weise verändert?
Putin hat das Land erstmal stabilisiert. Er hat den mächtigsten der Oligarchen, Chodorkowski, entmachtet, ziemlich demonstrativ und ein Exempel statuiert. Ja, Putin kommt aus dem Geheimdienst, da hat er nie einen Hehl draus gemacht und das hat er genutzt, um das Land zu stabilisieren, Löhne auszuzahlen, mit dem Gewinn aus Öl und Gas wurde ein Reservefonds aufgebaut, aus dem Rentenbeamte und so weiter finanziert werden können, damit eine Situation wie in den 90ern nicht mehr eintritt. Moskau ist sauberer geworden.
Er galt positiv im Westen auch als Hoffnungsträger. Es gab die Freundschaft mit dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder.
Ja.
Und dann ist das irgendwann mal gekippt. Kann man die Präsidentschaft von Obama sozusagen in der Zeitachse als den Ausgangspunkt für ein beginnendes Zerwürfnis festmachen?
Ich glaube nicht, dass es an Obama liegt. Ich glaube, es liegt daran, dass einige Leute sich wahrscheinlich, ich bin da sehr, sehr vorsichtig, weil es nicht nachweisbar ist, so richtig, sehr stark bereichern wollten. Dieses System ist umgebaut worden.
Putin, Russland.
Das System, also eine Clique um Putin rum und noch ein paar Oligarchen.
Die haben sich natürlich bereichert, aber das führt ja nicht zwangsläufig dazu, dass die Beziehungen zu anderen Staaten schlecht werden.
Das ist richtig, aber wenn man sich selbst als Großmacht wieder präsentieren will, dann braucht man natürlich auch eine schlechte Beziehung zu den Vereinigten Staaten.
Deshalb habe ich nach Obama gefragt, weil der hat Russland als Regionalmacht bezeichnet und hat damit eigentlich Putin in die Karten gespielt, oder?
Das weiß ich gar nicht. Nee, er hat vielleicht auch Putin einfach verärgert an der Stelle. Das kann auch sein, ja. Auch wenn er da etwas beschrieben hat, was meiner Ansicht nach stimmt.
Ja.
Dass es eine Regionalmacht ist mit Atomwaffen und Weltbesitz im Weltsicherheitsrat.
Kann es sein, dass Putin leicht zu ärgern ist? Weil er ein sehr emotionaler Mensch trotz aller demonstrativ zur Schau gestellten Härte ist?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ihm nie begegnet persönlich.
Bedauern Sie das?
Ist schon schön, einen persönlichen Eindruck von jemandem wie Putin zu bekommen. Ja.
Okay.
Ob ich es bedauere, weiß ich nicht, aber ich würde auf jeden Fall hingehen.
Logisch, ich auch. Ansonsten haben Sie persönliche Einblicke gewonnen in Sibirien. Da waren Sie dort, als es verdammt heiß war und verdammt kalt. Was ist schlimmer in Sibirien, Herr Franke? Die Kälte im Winter oder die Hitze im Sommer?
Nichts von beiden.
Nichts von beiden?
Nichts von beiden. Ich fand beides extrem spannend und angenehm.
Fangen wir mit dem Sommer an. Myriaden von Schnaken und Mücken? Fragezeichen.
Dagegen kann man sich schützen.
Mhm.
Also Mückennetze über dem Bett.
Okay.
Bisschen Spray auf die Haut. Das geht schon.
Was ist da der Reiz, den Sommer in Sibirien zu erleben?
Das Licht und die Luft.
Mhm.
Und auch die Wärme. Es ist sehr schön warm. Ich war im August in einem kleinen Ort vor den Toren Novosibirsk, so ein Wissenschaftsort, der heißt Akademie Gadadok, so ein bisschen wie Potsdam und Berlin.
Aha.
Nur halt so ein Wissenschaftsding aus der Sowjetunion. Da konnte man baden. Das war extrem offene Leute, die man in Moskau gar nicht, solche Leute sucht man in Moskau lange. Ja, gab einen Nacktbadestrand, Nacktbadestrand für Schwule sogar, da war alles sehr entspannt da. Es gab gutes Essen, man konnte schwimmen, segeln.
Okay.
Fantastisch.
Und wie ist es dann im Winter, wenn es 50 Grad kälter ist?
Im Winter ist es zugefroren.
Aha.
Da kann man mit dem Auto drüber fahren über diese Flüsse und Seen. Die Luft ist anders. Die hat sowas wie so eine Fürst-Pückler-Eismischung sieht die aus, ja?
Aha.
So in diesen Blau, Pastell, Orangetönen, Rosa, weißlich.
Trocken?
Wahnsinnig trocken. Man geht raus und die Schleimhäute krachen einmal so beim Einatmen. Macht so krach. Man muss sich natürlich schützen, man kann nicht allzu lang draußen bleiben. Wenn kein Wind ist, ist es toll. Wenn es windig ist, ist es furchtbar. Und man kriegt einen Eindruck von dieser Weite. Es ist ja weiß.
Aha.
Da liegt Schnee. Da kriegt man auch einen Eindruck von der Bedrohung.
Aha.
Und natürlich kommen da die Bilder von Gefangenenlagern, im Eis, den Gulags, von Zwangsarbeitern, von Kälte, Tod und so weiter und so weiter. Also man spürt auch die Grausamkeit, die diese Weite hat.
Und muss sich entsprechend schützen, was die Nase angeht, was die Ohren angeht,
absolut.
Weil wenn man das nicht tut, dann fehlt die Nase am Abend.
Na, Pelz ist dort ein gängiges Kleidungsstück.
Aha.
Man kann unterm Pelz übrigens, wenn es ein guter Pelz ist, auch im T-Shirt rumlaufen bei den Temperaturen. Da friert man
okay.
Nicht. Ja. Ich habe viele dicke Socken mitgenommen, als wir da hingezogen sind, die ich nie angezogen habe, weil sie zu warm waren. Also mit dieser trockenen Kälte kann man sehr, sehr viel besser umgehen, als so mit feuchten 0 Grad in Hamburg oder Berlin oder Stuttgart.
Ja. Sind die Menschen im Winter in Sibirien anders als im Sommer?
Nein.
Das nicht?
Nee, das nicht.
Weil Sie gesagt haben, da im Sommer sei so ein Gefühl von großer Relaxedheit und Entspannung, dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es im Winter doch irgendwie ein bisschen.
Na, die Leute sind mehr drin natürlich. Ja. Ja, man geht nicht so viel an den Strand im Winter. Ja. Aber die Leute sind mehr drin, aber sie sind kontaktfreudig da in Sibirien.
Ja.
Die Stimmung ist viel, viel besser als im Westteil des Landes.
Ist Wodka nach wie vor die beste Medizin, um den Winter in Sibirien zu überstehen?
Wodka ist zumindest das größte Problem in der Provinz. Also in den Städten nicht.
Aha.
Russland hat starke Gesetze. Man kriegt nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr gekauft. Man sieht keine Zigarettenkioske mehr. Die sind mit Brettern zugehängt. Das ist sehr restriktiv. Man darf nur 10 Meter von öffentlichen Gebäuden entfernt rauchen. nicht mehr direkt dran.
Okay.
Man kriegt wirklich keinen Alkohol mehr nach 22 Uhr.
Das alles aber gilt in der russischen Provinz
ist Alkoholismus nicht. Ich meine, so ein Dorf irgendwo am Ende der Welt. Man hat zwar die maximale Freiheit, ja, weil Moskau ist weit weg, da kümmert sich sowieso keiner. Man hat so ein bisschen so einen korrupten Dorfschnulze wahrscheinlich, aber da ist nichts los, ne? Und da ist Alkoholismus natürlich ein Thema.
Wie oft waren Sie in Wolgograd, Herr Franke?
Nur einmal.
Wie war das?
Bedrückend, erschreckend, berührend, vor allem berührend. Ich würde dafür berührend, ist das richtige Wort. Also die Stadt ist nach wie vor geprägt natürlich vom Zweiten Weltkrieg. Das hört da nicht auf. Und
wie merkt man das?
Na, man merkt es an den Namen der Straßen alleine. Ja, es gibt eigentlich nichts, was nicht militärisch benannt ist. Man sieht es an Denkmälern, an Orden, die in der Sowjetunion dahingestellt wurden. Man merkt es auch an Gesprächen. Es geht immer wieder um diese Schlacht. Ja, es geht immer wieder darum.
Auch mit jüngeren Menschen, die das gar nicht erlebt haben?
Gerade mit Jüngeren. Die machen so Reenactment, heißt das ja heute, so Schlachten nachspielen. Das machen die da ganz aktiv.
Aha.
Und das fand ich mit am, oder das ist etwas, was mich immer wieder berührt. Es war nicht mein erstes Schlachtfeld. Man geht da vor Wolgograd über die Wiesen und Äcker.
Aha.
Und man sieht Stiefel, man sieht Getriebeteile. Da lagen so Röhrchen rum von einem Lazarett, Knochen von einer Kuh oder einem Pferd.
Aha.
Offensichtlich eine Feldküche, Leuchtspurmunition. Und man weiß, wenn man da jetzt gräbt, dann liegt da wahrscheinlich ein Mensch.
Ja.
Und man geht über diese toten Äcker und die Erde arbeitet ja, die wurde auch bestellt in der Sowjetunion. Mhm. Da wurde also einfach umgepflügt und Mais oder Getreide drauf gepflanzt. Ja. Das heißt, diese Erde schwitzt eigentlich die Toten immer noch aus, 70 Jahre nach der Schlacht. Und das ist schon...
Es spielt denn der Mann, nachdem die Stadt mal benannt wurde, also Stalin, in diesem heutigen Wolgograd eine andere Rolle als im Rest Russlands?
Schwierig zu sagen. Es gibt Veteranen in Stalingrad, die wollen, dass die Stadt wieder Stalingrad heißt, weil keiner weiß, was Wolgograd ist. Alle kennen die Schlacht von Stalingrad und sie sehen das quasi als ihr Erbe, dass die Stadt wieder Stalingrad heißt und auch ein bisschen noch als ihren Auftrag so langsam.
Ja, moralische Verpflichtung.
Ja, Stalin selbst gehört natürlich zu den Guten im derzeitigen ideologischen Kontext, den wir haben, weil klar durchregiert, ein anständiges Land geschaffen, die Faschisten besiegt und so weiter. Das passt sehr gut in die Propaganda.
Millionen Menschen eingesperrt und umgebracht.
Genau, das spielt keine Rolle an dieser Stelle. Und wenn man an Stalins Geburtstag oder Todestag an seinem Grab auf dem Roten Platz mal guckt, da liegt ein riesiger Berg von Nelken und die KPRF, die Kommunistische Partei, macht da jedes Jahr so einen Zug. Stalin wird sogar verherrlicht als der Retter der orthodoxen Kirche. Es gibt Stalin-Ikonen und so weiter.
Aber Stalin, wenn ich mich richtig erinnere, hat doch zu Tausenden Kirchen niederbrennen lassen
in der früheren
Sowjetunion.
Die Erinnerung ist richtig, ja.
Aha. Erklärung?
Also, Irrsinn?
Irrsinn.
Irrsinn.
So einfach.
Ja, ganz klar. Also es gibt Leute, die feiern Stalin als Retter der orthodoxen Kirche.
Ja.
Stalin ist von Haus aus Priester gewesen, ja. Der hat das gelernt.
War auch in einem Priesterseminar, glaube
ja,
ich.
Aber Stalin ist natürlich heute derjenige, der stabilisiert hat. Lenin ist schwierig. Ja, wir haben ja 100 Jahre Oktoberrevolution dieses Jahr. Und Revolutionen gehen ja gerade gar nicht. So gesellschaftliche Umbrüche sind ja gefährlich, möchte das Regime ja auch nicht.
Spielt denn diese kommunistische Partei, die ja also schon starke Tendenz Richtung Vergangenheit hat, spielt die heute im aktuellen Russland noch irgendeine wichtige Rolle?
Die spielt eine wichtige Rolle. Ist die zweitstärkste Kraft im Parlament.
Ja.
Und aber es gibt eigentlich, sie ist keine Oppositionspartei, es gibt eigentlich keine wirkliche Opposition mehr in den politischen Institutionen.
Okay.
Die machen, was die Regierung möchte.
Über die Kommunisten haben wir gesprochen, noch nicht gesprochen haben wir über die Rechtsradikalen, die es auch in Russland nach wie vor gibt. Auch dieses Gespenst aus den 80er und 90er Jahren, Wladimir Schirinowski.
Wladimir Schirinowski ist immer noch aktiv und immer gut für eine Pointe und etwas irre.
Was war die letzte
Vorschläge?
Pointe?
Weiß ich gar nicht. Ich ertrage das oft nicht, dem zu folgen. Eine seiner besten war nach der Krim-Annexion und dem Krieg in der Ostukraine vorzuschlagen, die Ukraine doch aufzuteilen zwischen Polen und Russland.
Aha,
wo man einen gewissen historischen Fortschritt dann bei Schirinowski sieht, dass Polen jetzt mitteilen darf und nicht mehr selber geteilt wird. Ja,
okay.
Ist völlig irrsinnig.
Ist das ein folkloristischer Irrer oder spielt der im Russland tatsächlich noch eine Rolle?
Der spielt eine Rolle, weil der darf Sachen sagen, die andere nicht sagen dürfen. Und hat damit natürlich auch einen gewissen Einfluss. Seine Partei stimmt auch nicht gegen die Regierung.
Aha.
Also sie sind auch im Parlament, ich glaube, sie sind die drittstärkste Kraft, vielleicht auch viertstärkste, weiß ich nicht. gerade aktuell.
Also so einer wie Schirinowski ist Putin nicht gefährlich und sorgt dafür, dass es bei der Zersplitterung um Putin herum bleibt.
Ja.
Keine Opposition.
Keine Opposition.
Es gibt auch eine rechtsradikale Motorradgang, die nennt sich Nachtwölfe. Ist irgendwie vor 2 Jahren plus minus mal in die Schlagzeilen gekommen, weil die so eine Sternfahrt nach Deutschland machen wollten und allerbeste, auch persönliche Verbindungen haben zu Putin. Was spielen die in Russland für eine Rolle?
Nein, das ist mit dem Rechtsextremen ist das so eine Sache, ne? Wir haben ja eine Propaganda, die sagt, in der Ukraine seien Faschisten am Werk und sie würden wieder gegen den Faschismus kämpfen, was ja aus dem Zweiten Weltkrieg kommt und aus der Stalin-Zeit es wieder aufgreift. Ja, also zum heroischen Kampf gegen den Faschismus. Und dann haben wir Leute, die auf uns rechtsextrem wirken, vielleicht auch sind, wahrscheinlich sogar sind, wie diese Nachtwölfe, aber auch die Nationale Befreiungsbewegung oder Kosaken, die dann sagen, sie ziehen durch Moskau und suchen Faschisten. Aha. Oder in der Ukraine. Also die sind, da sind, ich sag's mal platt, Faschisten gegen Faschismus, ja. Aha. Das ist völlig absurd.
Diese Kosaken haben Sie persönlich erlebt. Die Mehrfach. Finden auch in Ihrem Buch statt.
Ja.
Wie haben Sie die erlebt?
Teilweise sehr nett. Das ist, also teilweise ist es eine Folklore-Truppe mit ein bisschen Wehrsport.
Mhm.
Aber durchaus auch rüpelnd, ja. Die kommen dann an und sagen, hier findet was Anti-Orthodoxes statt, haben wir gehört. Was ist denn hier? Und dann ist die Frage, haben Sie Waffen dabei? Haben Sie keine Waffen dabei? Peitschen haben Sie immer dabei. Mhm. Sie haben in Sochi zum Beispiel die Performerinnen von Pussy Riot ausgepeitscht auf der Promenade, als die versucht haben, da so ein Video aufzunehmen mit dem Titel Putin lehrt dich das Vaterland zu lieben. Und dann waren die Bilder natürlich super. Ja, du siehst die Kosaken peitschen auf Nadja Tolokonnikova rum und so mit Elektrozeugs an der rum. Und die quiekt da und hat Angst und sagt immer, Putin lehrt dich das Vaterland zu lieben. Das ist super in diesem Video, für dieses Video. Ja, die okay. Kosaken sind also auch quasi über das Performance-Stöckchen gesprungen. Das sind Rechtsextreme. Die sind rassistisch, die sind radikal. Orthodox, die
sind
rüpel, homophob sowieso. Ja. Es gab ja vor der Öffnung der Sowjetunion gar keine Homosexuellen in Russland.
Ah ja.
Okay. Wissen Sie auch noch nicht.
Nee, wusste ich auch noch nicht.
Ja. Mal mit den Kosaken reden. Ja,
ansonsten, diese Kosaken, spielen die auch die Rolle der nützlichen Idioten für Putin? Was denken Sie?
Ah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es da so ein Konglomerat gibt und dass da so eine Organisation wie die Nationale Befreiungsbewegung viel wichtiger ist. Die Nationale Befreiungsbewegung zieht durch die Straßen und diszipliniert Leute, sucht Gastarbeiter und so weiter und ist direkt verbunden mit einem Abgeordneten aus der Regierungspartei Einiges Russland.
Sie haben ein paar Jahre in Moskau gelebt, sind jetzt wieder nach Deutschland zurückgekommen. Wenn Sie sich diese Moskauer Zeit nochmal vergegenwärtigen, geht man als westlicher Journalist in Moskau, in Russland, ein bestimmtes Risiko ein oder ist das alles sehr überschaubar?
Man geht als westlicher Journalist kein Risiko ein zurzeit.
Das heißt,
uns ist nichts passiert, uns hat nie jemand versucht, unter Druck zu setzen.
Wie ist es, wenn man als russischer Journalist arbeitet? Ist es da ähnlich, wenn man sich an Putins Regeln hält oder ist es anders?
Ja, man hat da so ein bisschen die Wahl. Wenn man Relevanz entwickelt, wird es schwierig.
Was heißt Relevanz entwickelt?
Na, wenn man Einfluss entwickelt, nehmen wir den Fernsehsender Dorscht. Mhm. Der war in Kabelnetzen, der war sichtbar. Dann haben sie eine unbequeme Frage gestellt zur Blockade Leningrads, ob man Leningrad hätte aufgeben müssen oder nicht. Das wurde skandalisiert.
Mhm.
Daraufhin flog Dorscht aus den Kabelnetzen, ist jetzt nur noch im Internet als Bezahlfernsehsender verfügbar und hat noch 70.000 Abonnenten oder 71.000 Abonnenten im ganzen Land. 135 Millionen Menschen, geht bis an den Pazifik, kein Einfluss.
Also spielt keine Rolle mehr, marginalisiert.
Marginalisiert. Wenn man zu groß wird, fliegt man aus der Kurve.
Wenn man sich als Journalist mit Putin direkt anlegt, wenn man versucht, da eine Konfrontation aufzubauen, riskiert man da was? Und wenn ja, was genau?
Das ist auch interessant. Man weiß es nicht, was man riskiert. Das ist auch ein Trick dieses Systems oder dieser Systeme, dass man nie weiß, schnappt es zu oder schnappt es nicht zu. Es gibt Leute, die haben bei Facebook 3 Follower, was Falsches zur Krim geschrieben, zack, hat es zugeschnappt. Andere haben 3000 Follower, nichts passiert.
Mhm. Was ist mit Russia Today, diesem Sender, der ja auch in Europa aktiv ist und auch die Bundesrepublik Deutschland bespielt?
Russia Today gehört zum Propagandakonglomerat in Moskau, ganz klar. Ist eine Agentur gegründet worden, da gehört Sputnik dazu, da gehört Raptly dazu, das ist eine Agentur, die Fernsehbilder unter anderem zur Verfügung stellt. der Chef in Deutschland. Radionow wird auch gerne als Chefredakteur und Journalist in Talkshows gesetzt. Meiner Ansicht nach ist das kein Journalist. Ich möchte mit dem nicht in einem Boot sitzen beruflich.
Was ist der?
Propagandist. Mhm. Handlanger. Vollstrecker. Mhm. Russia Today gehört, ist Teil dieser Propaganda-Offensive. RIA Novosti ist Teil dieser Propaganda-Offensive. Vorsicht, wenn da die Quelle Sputnik oder so im Internet auftaucht. Das ist gelenkter Journalismus.
Gelenkt bedeutet auch, es gab mal vor plus minus 2 Jahren den Fall eines Mädchens, von dem es hieß, es sei sexuell bedrängt, vergewaltigt worden. Und was war die Realität?
Die Realität war, dass dieses 13-jährige Mädchen, war sie glaube ich 13, bei einer Freundin übernachtet hat oder bei einem Freund und es nicht sagen wollte. Ich meine, hat sich der Außenminister Russlands dazu hinreißen lassen, Weltpolitik im Schoß einer 13-Jährigen zu machen. Ja, und das ist ekelhaft. Sowohl für die 13-Jährige ist das, glaube ich, schwer verletzend.
Ja.
Weil frühe Pubertät und so weiter. Und dass sich der Außenminister dazu herablässt, war schon echt eine Nummer, die ich nicht verstanden habe.
Also ja. Wenn es einen Spitzenpolitiker in Moskau gibt, den Sie vergleichsweise gut kennen, dann ist es, glaube ich, Lavrov als jemand, der nun seit 20 Jahren da auch eine bestimmte Rolle spielt. Hat der sich verändert? Wie schätzen Sie den ein?
Das ist schwierig. Ich kann Lavrov gar nicht mehr einschätzen. Früher dachte ich, das wäre ein sehr honoriger, vertrauensvoller Diplomat. Ich habe ihn im Kosovo, was heißt kennengelernt, ja. Da war er bei der OSZE, dann ist er mir im Europarat in Straßburg 2-3 Mal über den Weg gelaufen. Und dann hat er diesen Schwenk gemacht, jetzt in dieser jetzigen Amtszeit, Putin, ja. Und erzählt Dinge, bei denen ich dann als Journalist dachte, Moment, habe ich jetzt völlig falsch recherchiert, ja. Müssen wir jetzt hier alles nochmal aufpulen? Wir haben alles nochmal aufgepult, kam zum gleichen Ergebnis. Und dann denkt man doch, das kann doch jemand, der so vertrauenswürdig wirkt wie Lavrov und so eine Erfahrung hat, nicht auf so einen ganz anderen Stern kommunikativ leben. Ja. Das ist doch irre.
Sie haben Ihr Buch genannt Russian Angst. Warum aus Ihrer Sicht spielt Angst so eine große Rolle im Russland des Jahres 2017?
Weil sie wieder da ist, wenn sie denn je weg war. Also in den 5 Jahren, die wir da gelebt haben und die Putin jetzt Präsident ist, war zu beobachten, wie die Angst zurückgekehrt ist. Und dieses Buch ist eine politische Reiseerzählung, die im Grunde genommen beschreibt, wie das passieren konnte. Also kein Korrespondentenbuch, da lege ich großen Klar. Wert drauf, sondern selbst erlebte Erzählung quasi, ja, aus diesen 5 Jahren oder 4 Jahre deckt es ab.
Ohne in alle Details zu gehen, wer in Russland hat vor wem Angst?
Es gibt unterschiedliche Ebenen der Angst. Also die Angst nach innen, die Angst nach außen. Die Nachbarländer haben Angst vor Russland, Ukraine, Georgien und so weiter. Und Russland versucht nach außen wieder eine Angst vor der Großmacht aufzubauen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass Oppositionelle oder Menschen wieder Angst haben und sich in Küchen zurückziehen. Dazu macht man Sachen wie, wenn ein Geschichtswettbewerb stattfindet für Schüler, dann steht vor der Tür die nationale Befreiungsbewegung, singt Katjuscha, schmeißt faule Eier, bespritzt die Leute mit Farbe, so ein Desinfektionszeug, was nicht mehr rausgeht. Da kommen junge Menschen hin, die sind 14, die haben in diesem Geschichtswettbewerb gewonnen, die kommen aus Wolgograd, Kamtschatka, keine Ahnung, wo die herkommen, ganzes Land. Die Lehrerinnen werden beschimpft als Huren, als Verräter, Leute wie wir werden beschimpft als jemand, die mit unserem Geld die sowjetische Geschichte umschreiben und kaufen und so weiter.
Wer ist diese nationale Befreiungsbewegung und wer schickt die?
Die nationale Befreiungsbewegung ist gegründet worden von einem Abgeordneten der Regierungspartei Einiges Russland.
Putin? Und
das ist dicht an Putin dran. Ja, Putin selbst ist nicht Mitglied in dieser Partei übrigens. Und die stehen da und machen das. Das sind häufig alte Menschen, das sind häufig ein bisschen willige Idioten, aber das sind auch ganz kontrollierte Mitarbeiter dieses Parlamentariers oder aus dem Umfeld, die sich dann so sackartige Uniformen anziehen und quasi das wahre Russentum verteidigen. Das heißt, die Geschichte verfälschen oft. So, und jetzt kommen diese jungen Leute nach Hause und erzählen, ja, da war in Moskau diese komischen Leute, die haben uns mit Eiern beschmissen und beschimpft. Und dann kommen die Eltern und Großeltern, die noch aus der Sowjetunion kommen und sagen, hey, sei mal vorsichtig. Ja. Und da geht die Angst in die nächste Generation. Und das ist ganz wichtig. Die Leute ziehen sich wieder zurück in die Küche.
Aha.
Sie überlegen wieder, mit wem sie wo worüber sprechen. Und das ist der Erfolg.
Aus historischen Gründen hat Angst ja auch immer eine Rolle gespielt im Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Heute auch noch?
Das ist, glaube ich, was Unterbewusstes, was gerade in den Generationen, die noch die Überlebenden des Zweiten Weltkriegs kennen, in sich haben. Also ich habe das in mir, ja, die Erzählungen aus dem Gefangenenlager in der Sowjetunion und so weiter. Ja, das spielt heute, glaube ich, schon noch eine irrationale Rolle. Ja.
Wir sind am Ende der Sendung. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Wir könnten eigentlich noch mal eine machen.
Ja, gern.
Es gibt noch so viele Themen, die russlandtechnisch angesprochen werden könnten. Danke, dass Sie da waren.
Ich danke für die Einladung.
Kommen Sie gut zurück.
Eins gehört.